rein zu dem Ethikpunkt gibt es ja viele Leute, die extrem smart sind. Also ich glaube, generell in dem Bereich arbeiten an vielen Stellen gerade die intelligentesten Menschen der Welt. Und in dem Ethikaspekt gibt es unglaublich viel, was dazu exploriert wird, was wie so wissenschaftlich auch angeschaut wird, was philosophisch angeschaut wird, psychologisch angeschaut wird. Ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist und den ich nicht so oft treffe, ist, was ich Embodied Ethics nennen würde. Also das ist wieder aus dem Aspekt, wo ich von Connecting Intelligence, ich glaube, dass es eine Stelle ist, gerade in der Welt, wo wir alle Intelligenz nutzen müssen, die wir haben. Und ich glaube, dass die mentale total wichtig ist und total relevant ist. Und was in den Referenzerfahrungen eben auch ganz viel passiert ist, dass Menschen dass aus Verbindung mit sich, mit dem eigenen Körper, mit anderen Menschen auch eine Ethik entsteht, die was ganz, die unter den Regeln liegt, die wir in Gesellschaft gebaut haben. Woraus ich aber glaube, dass ganz viele der Regeln entstanden sind. Also wir haben eigentlich ein Verständnis davon, was gut ist auf bestimmte Art und Weise.
Das ist Max Roth. Von Hause aus Physiker und ein echter Techie und AI-Experte. Max begleitet Organisationen, unter anderem in der Frage, wie möchten wir KI in unserem Alltag effektiv, das heißt mit all seinen technologischen Möglichkeiten und gleichzeitig ethisch und gesund für uns Menschen integrieren. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das magische und das schon faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute kann ich sagen, dass wir so ein bisschen eine Themenfolge fortsetzen. Ich habe in der letzten Woche mit Thomas Schabe über das Thema KI gesprochen und diese Woche spreche ich mit einem weiteren Gast über das ganze Thema KI. Und dabei geht es wie immer um dieses Spannungsfeld aus. Ist KI möglicherweise einfach nur die größte Chance als Menschheit, uns weiterzuentwickeln? Also so ein Stück weit wie TechMark es proklamiert, ein neues Evolutionsstadium, in dem eben Mensch und Maschine oder Mensch und Gehirn beziehungsweise Maschine und Gehirn sich so vernetzt, dass eben irgendwann vielleicht gar nicht mehr entscheidend ist, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, sondern im Grunde nur noch zusammengedacht werden kann. Und da sicherlich so Fragen wie Individualität, persönliche Autonomie, Gefahr von unkontrollierten Supernetzen im Raum steht, die zum Beispiel natürlich die Chance haben, vielleicht ist es heute subtil sogar schon so, dass das menschliche Handeln dadurch maximal manipuliert und beeinflusst werden kann oder eben sogar schon wird. Oder ist es, wie ich gerade auch schon sagte, einfach nur eine unglaublich große Chance, ganz andere Zusammenarbeitsmodelle vielleicht sogar auch zu entwickeln. Lange Rede, kurzer Sinn, auch das mache ich natürlich heute wieder nicht alleine, wie ich gerade schon erwähnt habe, sondern ich habe einen sicherlich sehr, sehr versierten Gast, der, wie gesagt, die Folge mehr als gehaltvoll fortsetzt, ist der liebe Max Roth. Max beschäftigt sich in seinem Alter, ich darf das so sagen, weil er so Ende 20 ist und sich eben sicherlich seiner Generation entsprechend vielleicht noch in einer ganz andere Art und Weise mit diesem Thema auch schon in seinem beruflichen Alltag auseinandersetzt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute eben nochmal ganz tief eintauchen, weil er eben auch sich mit diesem Thema Ethik, im Englischen würde man es Alignment nennen, sehr auseinandersetzt und eben auch da vielleicht nochmal ganz andere Fragen stellt und ganz wichtig sogar mit einem anderen Menschen zusammen ein sogenanntes Presence Games entwickelt hat, das im Grunde Unternehmen, Organisationen helfen soll, spielerisch vielleicht sogar herauszufinden, wie sie denn beispielsweise mit KI in ihrem Daily Business so umgehen können. Und da eben vielleicht sogar auch die Frage ganz bewusst im Raum steht, jetzt nicht nur technologisch diese Frage zu beantworten, sondern eben auch in welchem Wertesystem, mit welchem ethischen Verständnis wollen wir das hier eigentlich tun. Also, ich freue mich total, dass wir heute nochmal in dieses Thema vielleicht sogar ein Stückchen tiefer eintauchen. Deswegen, hallo lieber Max.
Hallo Stefan.
Ja, jetzt habe ich ja schon so 3-4 Worte zu dir verloren und habe ja auch so für die Hörerschaft, so nenne ich das jetzt mal, so ein bisschen erklärt, worüber wir beide denn heute sprechen wollen. Und auch mit dir, weiß ich, werde ich heute eine Art, ich nenne das jetzt mal Gesprächsraum öffnen, der irgendwie so eine Art Leitfrequenz, also wir haben irgendwie, wie gesagt, so ein Thema und gleichzeitig gibt's irgendwie auch so eine Bewegung, die wir beide wahrscheinlich haben und trotzdem weiß keiner von uns, worüber wir ganz genau sprechen werden. Also von daher eigentlich genau das, was einen ko-kreativen Prozess ausmacht. Und ja, das Thema KI, so groß, so klein, ich weiß gar nicht, ob groß und klein die richtigen Parameter sind, um das zu beschreiben. Ich würde sagen, unglaublich viele Dimensionen, unglaublich differenziert, unglaublich abstrakt, unglaublich die Gefahr, hochphilosophisch darüber zu reden und, glaube ich, ganz pragmatisch. Also irgendwie in diesem Referenzraum bewegen wir uns. Und deswegen, ich habe ja gehört, ne, Max, und jetzt kommt quasi so das, was so ältere Herren wie ich dann mal hören über KI, ne, so dass ja in Silicon Valley so die absolut ultimative erste Frage ist, die man sich so stellt: Was denn ist denn eigentlich dein Pi-Doom? Und vielleicht nur für alle, die jetzt denken, hä, Pi-Doom? Also ich habe mir erklären lassen, dass das Pi-Doom ist, also wie so eine Skala von 0 bis 10. Und wenn mein Pi-Doom 10 ist, dann glaube ich so völlig dystopisch, so ungefähr nächste Woche Dienstag wird die KI uns Menschen abschaffen und die Welt ist quasi verloren. Und Null ist irgendwie, wie der Name, also wie natürlich bei einem Spektrum üblich, ist halt so genau das Gegenteil. Nee, das ist gar kein Thema und so weiter. Das wird irgendwie super symbiotisch alles funktionieren. Deswegen, jetzt sind wir ja natürlich in Silicon Valley und ich hatte ja auch schon in der Eingangsanmoderation erwähnt, dass du ja eigentlich sogar auf dem Sprung bist, also morgen Richtung San Francisco Silicon Valley fliegst. Was ist denn dein Pi-Doom?
Ja, gute erste Frage. Ich muss lachen, weil mich, also was mich darin beschäftigt, ist, dass sich die ganze Bewegung, die ja sehr zusammen war, total polarisiert hat. Also es gibt die Doomer, die Menschen, die quasi gelabelt sind darin, dass sie Angst vor Zukunft haben und glauben, dass es schlecht geht und Tech-Pessimisten sind. Und auf der anderen Seite stehen ja die Accelerator, die Paper darüber schreiben, dass es unethisch ist, technische Entwicklungen nicht ohne Bedingungen, also so schnell wie möglich weiterzuführen und alle Hindernisse auf dem Weg wegzumachen. Das ist quasi das sind so die zwei Extremseiten, die gerade da sind. Und meine Rückfrage wäre, in was für einem Zeitraum denn? Also für mich ist die Frage.
Moment, war ich nicht eingestellt.
Also kann KI existenziell gefährlich für uns sein? Daran glaube ich auf jeden Fall. Auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Wird das in den nächsten 7 Tagen passieren? Ich hoffe nicht. Das wäre meine kurze Antwort.
Eine smarte Antwort, genau. Und so nach dem Motto, wenn ich jetzt aber trotzdem eine Zahl haben möchte und es gäbe keine 5, wie man das so schön macht bei einer Skalierung. Ja. Gib mir mal eine Tendenz.
Meine Tendenz wäre, wenn es keine 5 gibt, also Richtung 6 zu gehen. Ich glaube, dass die Gefahr größer ist, als sie an vielen Stellen gerade gemacht wird. Oder
bewusst ist vielleicht sogar, ne?
Oder bewusst ist. Ich glaube, sie ist sogar bewusst. Also ganz kurz als Einwurf. Ich habe gestern ein Video von Elon Musk gesehen, wo er mit ein paar führenden Republikanern gesprochen hat im Live-Television. Und er hat darüber, also sie haben ihn gefragt, so Arbeitslosen, wie wird das aussehen, wie viele Leute werden den Arbeitsplatz verlieren und all diese Fragen, die ja dann direkt auftauchen, ein großes Thema auch für die Republikaner. Und hat er gesagt, ja, die Leute werden ihre Arbeit verlieren, auf jeden Fall. Und also hunderte Millionen Arbeitsplätze werden wegfallen in Amerika. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle in Prosperity leben, liegt bei 80% für ihn in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also fast alles wird halt kostenlos oder super günstig werden durch Roboter und so weiter und geringe Laborkost. Und dann war die Frage, wie hoch das existenzielle Risiko ist. Und Elon hat in dem Video gesagt, 10 bis 20%, dass uns KI umbringen wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und er ist ja einer der Hauptprofiteure. Fand ich auf jeden Fall, ja, erstmal eine spannende Nummer, dass er das so klar sagt. Und er hat dann aber am Ende gesagt, so einen Vergleich gemacht, ja, das Glas ist ja zu 80% voll. Also das war dann sein, ja, 80% ist ja, dass es uns total gut geht und sind nur 10 bis 20, dass es uns umbringen wird. Da war ich so, das ist auch ein spannendes Framing und alle im Raum waren so, okay, ja. Ich war so, also das einfach nur mal als, ja.
Naja, aber wir sind ja vielleicht an der Stelle schon an einem ganz interessanten Punkt, wie du ja sagst, weil ich meine, vielleicht kann man diese Frage, die ich ja auch gestellt habe, wie gesagt, und ich habe es auch nur ja gehört, ne? Also ich kann jetzt gerne auch korrigiert werden, irgendjemand sagt, ja Klung, was du da gehört hast, das ist halt so eine nette Story. Aber wie gesagt, man kann das ja auch googeln und diese Begrifflichkeiten gibt's ja tatsächlich. Also was ich damit aber nur sagen möchte, ist ja, vielleicht ist es ja eben genau das eben, und darüber reden wir ja auch, keine technische, nur eine technische Frage oder eben so, ne, wie dann vielleicht so Menschen wie Elon Musk durchaus ja auch und mit aller Behutsamkeit, ja, irgendwie man ja wohl auch weiß, dass der ja irgendwie sowieso irgendwie eine Art von Thema hat, so würde ich das jetzt mal etwas freier sagen, da drauf guckt und völlig einen Aspekt ausblendet, ne, den man irgendwie auch Menschen mit ihren Dingen, die halt auftauchen, Ängsten, Bewusstseinsebenen und so weiter, vielleicht völlig ausblenden kann. Ich weiß nicht, alles Spekulation, weil er sie vielleicht gar nicht empfindet oder sie gar nicht sieht oder so. Das will ich damit nur sagen. Deswegen auch die Frage ja an der Stelle ist, wer framet hier eigentlich gerade und aus welchem inneren Platz oder mit welcher Brille macht der das? Und gleichzeitig finde ich, ist das ja insofern auch hochrelevant, weil genau, vielleicht bewegen wir uns ja in diesem Spannungsfeld, vielleicht ist ja Pi Doom dann doch irgendwie eine interessante Skala, weil es ja, wenn man jetzt mal Namen dazu packt, auch so eine Diskussion ist, die ja gerade, finde ich, hochspannend ist, ne, die man ja so mit einer Headline wie Alignment oder so eben auch beschreibt, wo es ja genau darum geht, ne. Und jetzt sage ich mal so die Inkarnation dieses Spektrums auf der einen Seite, ne, zumindest in meiner Wahrnehmung Sam Altman, ne, der irgendwie sagt, hör mal, alles frei und super, nur dann können wir uns wirklich entwickeln. Und dann gibt's ja tatsächlich ja sogar einen Partner von ihm oder einen ehemaligen Partner, auch da, wie gesagt, glaube ich ja, ein ehemaliger Partner, Ilya Sutskever, der ja eigentlich sagt, so der totale Vertreter von Alignment und sagt, okay, wenn wir jetzt nicht anfangen, durchaus auch ethisch oder eine Art von Wertesystem irgendwie schon mitzudenken, dann kann das tatsächlich eher Richtung 10 gehen oder so, ne? Und so deswegen auch da nochmal, ich habe jetzt verstanden, wenn du das jetzt mal auf so ein Spektrum packst, eher Altman oder eher Sutskever oder ist es eben genau, weiß ich nicht, sowohl als auch oder ist es ein Paradox, was sich beides bedingt, ne? Vielleicht ist es ja so. Wie ist das?
Ja. Also ich stehe da sehr, sehr viel näher an Ilias Position und ich finde es sehr, ich fand es sehr berührend zu sehen. Ja, dass viele Menschen in dem Super Alignment Team überhaupt mehr aufgestanden sind und gesagt haben, hey, passiert gerade was Gefährliches. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, dass Menschen die Möglichkeit hatten, die reichsten Menschen auf dem Planeten zu werden innerhalb der nächsten 10 Jahre, weil das ist ja für viele davon der Fall. Und zu sagen, wir glauben, dass das, was wir machen, extrem gefährlich ist und wir haben hier eine Organisation gebaut, um ganz viel Vorsicht zu machen, dass das nicht passiert und trotzdem geht es gerade in eine Richtung, die nicht gut ist, und aus dem Grund gehen wir hier raus. Und ich merke, also das berührt mich als Max erstmal. Ich habe ja auch einen Physik-Background, das war immer ein Thema für mich, auch im Studium. Wie gehen wir damit um, wenn wir Sachen entwickeln, die total mächtig sind? Und das ist ja eben was wir in Alignment wissen, dass, oder aus Alignment Research im Endeffekt wissen, dass Intelligenz nicht mit Ethik verbunden ist. Das ist ja auch die Frage. Wir haben ja grundsätzlich das Verständnis, wenn etwas intelligenter wird, dann wird es auch ethischer. Aber die vertikale und die horizontale Entwicklung, würde ich jetzt einfach mal reinbringen, haben da erstmal nichts miteinander zu tun. Also etwas kann total viele IQ-Punkte haben und dadurch trotzdem überhaupt nicht, oder Rechenleistung, und dadurch nicht ethisch werden. Und dass da Menschen sitzen, die ja total viel krasse Sachen irgendwie schon in die Welt bringen und Updates in die Welt bringen mit der Technologie und gleichzeitig einen starken Wertekompass haben. Ob ihre Angst jetzt komplett berechtigt ist oder nicht, das wissen wir einfach gerade nicht. Aber mir tat was sehr gut an der Bewegung. Mhm. Und ich fühle mich dem auch näher und ich glaube, dass es total wertvoll ist, auf die Menschen in dem Feld, die zu hören und sagen, hey, lass uns vorsichtiger sein. Ein Teil, den ich ganz spannend finde, kulturell da drin, ist ja diese Kultur in Amerika. Wir bauen Sachen, wir machen sie wieder kaputt, wir bringen ein Update raus. Es ist einfach, es funktioniert nicht am Anfang. Das ist bisher total okay gewesen. Das hat natürlich auch krasse Folgen in der Welt und, also ich meine, die sehen wir überall und trotzdem ist es ja was zumindest Software wahnsinnig gut entwickeln kann. Wenn wir jetzt aber an einen Punkt kommen, wo wir Super Intelligence bauen wollen oder AGI, wie auch immer wir das genau framen, ist ja nicht ganz klar definiert, dann haben wir nicht mehrere Versuche. Wir bauen nicht Bewusstsein, das intelligenter ist als wir. Und wenn es mit dem Alignment nicht geklappt hat, dann machen wir es beim nächsten Mal richtig. Weil wenn das nicht klappt, dann gibt es kein nächstes Mal. Und ich habe das Gefühl, dass die Kultur festhängt auf dem alten, lass mal so schnell wie möglich bauen und wir machen es dann schon besser. Aber da wird nicht mitgedacht, was ist denn das Resultat, wenn es nicht klappt.
Erstmal glaube ich, das ist wahrscheinlich auch, was du beschreibst, ist wahrscheinlich immer noch so ein lineares Grundverständnis, was man da drin hat, ne? So, wir machen da jetzt was und wir haben ja irgendwie verstanden, weil so hat das ja immer in der Welt, sag ich, in welchen Evolutionsstadien funktioniert. Und dann machen wir es halt besser oder optimieren das und wenn es halt irgendwie nichts mehr bringt, dann schmeißen wir es weg. Und ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich über diesen Raum, über den wir uns unterhalten, wo ja jetzt auch vielleicht gerade keiner, irgendwie den Anspruch haben kann zu sagen, ich weiß es, sondern irgendwie interessanterweise so Try and Error irgendwie Szenarien ja da drin stattfinden, die aber eben eine Auswirkung haben können. Und wie ich gerade schon sagte, die eben nicht mehr reversibel sind, ne? Also wo es einfach, okay, wenn wir einmal losgelaufen sind, dann haben wir offensichtlich eine Art von Ripple-Effekt irgendwie erzeugt, der eben, wie der Name schon sagt, eben rippelt und es irgendwie tatsächlich ja fast nur noch eine nette Idee von uns ist, dass wir in der Lage sind, das aufzuhalten.
Ja.
Würde mich ja fast auf der Pidum-Skala dann Richtung 10 bringen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. aber nee, warum ich das ganz interessant finde, weil was du ja auch beschreibst, ich glaube ja auch hier, wenn du ja auch von Kultur sprichst und die Tatsache, dass wir immer noch, und natürlich ist es ausdifferenzierter, wenn man da etwas tiefer einsteigt, aber so im ersten Augenblick, finde ich, teile ich das auch, dass wir immer noch so denken, ah, wenn jemand irgendwie sehr schlau ist, dann ist er ja auch ethisch ein guter Mensch.
Ja.
Und ich glaube ja, die Geschichte der Menschheit hat einfach gezeigt, dass leider, in Anführungszeichen, die mitschlauesten Menschen, also sicherlich aus irgendeiner wie auch immer gearteten Dynamik, die irgendwann mal in ihrem Leben vielleicht was ganz Schlimmes war, eine Intelligenz entwickelt haben, die ganz weit weg ist von ich bin ein guter Mensch.
Ja.
Und vielleicht betrachten wir ja gerade Phänomene, die eigentlich auch wieder so alt sind wie die Menschheit. Also die Mechanik und die Dynamik und alles, was da passiert, ist eigentlich eben tatsächlich gar nicht neu. Mhm. Vielleicht ist ja das Neue nur darin, dass wir eben jetzt an einem System bauen, das, irgendwie fällt mir da jetzt gerade ein hier, der Tech-Markt, der ja auch irgendwie gesagt hat, also die Frage ja auch stellt, diese Verschmelzung, ist das ein nächstes Evolutionsstadium? Ne? Also so ist es irgendwie einfach nur der nächste Evolutionsschritt. Wie siehst du das? Ist das der nächste Evolutionsschritt oder ist es eben was anderes? Ich muss das jetzt mal so offen fragen. Ich weiß es gar nicht, was es sonst sein könnte.
Ja. Yeah. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass ich habe ja auch einen Podcast gestartet, Evolving with AI, wo es mir genau darum ging. Also ich glaube, dass uns KI als ersten Schritt auf jeden Fall unterstützen kann, dass wir durch eine weitere Evolution gehen als Menschheit, dass wir wirklich schauen, was wir für Fähigkeiten haben, wie interconnected wir sind. Also ganz viel von dem, was wir bauen, ist ja schon ein Teil von uns, den wir an bestimmten Stellen eben nicht merken oder mitbekommen. Aber also da und ich glaube auch, dass es potenziell eine Verschmelzung geben kann. Und das ist ja auch die Frage, ist die Verschmelzung nicht auch schon da von mir und meinem Smartphone? Ist das nicht auch schon ein Teil, was jeden Tag mein Bewusstsein beeinflusst? Die Frage ist nur, wie können wir es so beeinflussen oder das so benutzen, dass es das auf eine Art und Weise beeinflusst, die zu mehr Kohärenz, zu mehr Verbindung, zu mehr Ethik, zu mehr Liebe im Endeffekt führt. Und ich glaube, dass das KI auf eine ähnliche Art auch, also ich jetzt auch schon mit KI verschmolzen bin, meine Gedanken, die ich jeden Tag mit GPT oder Claude oder anderen Language Models teile und die mir Feedback geben und mir Ideen geben und Impulse geben und mein Denken jeden Tag beeinflussen. Also da ist ja schon eine Verschmelzung jetzt gerade da. Wie das in der Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon ziemlich viel intensive Forschung auch gibt, die KIs direkt in organische Sachen einzubinden. Und ich kann mir gut vorstellen, wir haben ja so ein Verständnis davon, was übrigens sehr breit ist, dass KI dann nur auf Halbleitern funktioniert oder irgendwann im Quantencomputing-Kontext funktioniert. Und ich habe in meiner Gruppe im Physikstudium ein guter Freund von mir schon gezeigt, dass man auf Zellebene Computer bauen kann. Und möglicherweise oder nicht unwahrscheinlich nutzen unsere Zellen und unsere Körper das auch schon. Also wir haben ja da noch ganz an ganz vielen Stellen kein Verständnis von. Da wird KI auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen, weil KI eben die Interconnectedness mehr aufnehmen kann und mehr beobachten kann. Und bisher gucken wir uns ja immer einzelne Punkte an. Also ich glaube, gerade ein Verständnis von Systemik, von größeren Zusammenhängen, kann durch rein wissenschaftlich durch KI auch viel besser abgebildet werden, als wir das bisher gerade machen.
Hm.
Genau, ich weiß nicht, wie befriedigt du jetzt von meiner Antwort bist.
erstmal fällt mir übrigens gerade auch wieder so, ne, hier gesundes Halbwissen. Ich habe tatsächlich irgendwo mal gelesen, dass gerade auch geforscht wird, dass zum Beispiel Wassertropfen eine unglaubliche Speicherkapazität haben und irgendwie untersucht wird, ob die als Speichermedium für Daten genutzt werden können. Also wie gesagt, jetzt gesundes Halbwissen. Jetzt können, also irgendjemand, der mehr Ahnung hat, wird sagen, ja, das hast du gelesen, ist totaler Schwachsinn. Ich weiß es nicht, ich habe es nur gelesen und jetzt, wo ich dir zuhöre, denke ich, ja. Das halte ich jetzt überhaupt nicht für abwegig, weil, wie du schon sagst, offensichtlich geht's ja um eine Zellstruktur, die so diversifiziert ist, wo wahrscheinlich dann die Größe, wie wir ja im Moment noch linear denken, also viel Speicher muss ja groß sein,
eigentlich im Grunde genau das Gegenteil der Fall ist, ne? Wenn das ganze Potenzial da in dem Falle ja sogar technologisch ausgenutzt wird, irgendwie wirklich gehoben wird oder so aktiviert wird. Also das ist das eine. Und das andere, wenn ich dir zuhöre, und da greife ich auch nochmal auf, was du ja genannt hast, und das ist so eine Frage, die gerade auftaucht. Du beschäftigst dich ja genau eben mit dieser Schnittmenge oder mit diesem In-Between, ne? Also so, da ist jetzt Technologie, du hast da eine sehr hohe Affinität und Verständnis, weil du dich einfach mit beschäftigst und eben aber natürlich auch eine Verortung im ganzen Kulturthema, also da, was das jetzt irgendwie mit Menschen macht. Und das ist ja spannend, wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, naja, also du hast jetzt alles beschrieben, Phänomene, habe ich alle verstanden. Und dann ist jetzt mal so eine ganz persönliche, wie gehst du damit um? Ne, weil du ja auch sagst, das ist vielleicht so. Und dann durchaus mit der Frage, weil mir das ja klar ist, okay, wie würdest du denn zum Beispiel Menschen empfehlen oder auch Organisationen, Unternehmen oder wie auch immer, eine Gruppe von Menschen, sage ich jetzt mal sogar offener, empfehlen, damit umzugehen, also jetzt auch zu starten? Und weil vielleicht ist das ja sogar gerade auch so die Sehnsucht von so vielen Menschen, weil ehrlicherweise, so ist vielleicht meine Wahrnehmung, also Menschen, die uns alles immer beschreiben, wie es dann jetzt gerade ist, gibt's ja jetzt ganz viele. Also da kannst du wahrscheinlich 24/7, brauchst den Rechner gar nicht mehr ausmachen und liest immer nur, und irgendwie kommt dann ja irgendwann mal die Frage, ja, okay, was mache ich jetzt damit? Und jetzt gar nicht konkret, was ist die Lösung, sondern was ist dann ein Umgang? Vielleicht mal so ein bisschen offener, was ist da, was taucht da auf, wenn ich dich das frage?
Ja, ziemlich groß die Frage, also in den verschiedenen Bereichen. Ich beantworte die in meinem Unternehmen-Kontext, weil da finde ich es ganz schön, weil in einem Unternehmen Sachen ja oft in einem Kollektiv gedacht werden. Das wäre auch meine Antwort für die Individuen. Ich glaube auch, dass da eine Antwort in der Community liegt und in einem Zusammen liegt, in dem Umgang damit, in der besten Art und Weise, weil ja viel der Technologie uns auch noch mehr vereinsamen wird. Einfach nur als kleine Randnotiz gerade. In einem Unternehmenkontext oder Corporate-Kontext ist ein erster Punkt, dass ich glaube, es ist sehr wertvoll und wichtig, seine eigenen Systeme laufen zu lassen oder die Open-Source-Modelle zu benutzen, die es gibt, und auf dem eigenen Server laufen zu lassen. Also eine Sache, die ich erstmal ganz offensichtlich sehr schwierig finde gerade, ist, ja, die Modelle zu benutzen und meine ganzen Daten an 2-3 große Companies zu geben, einfach super sensible Daten aus dem Unternehmen. Also einfach zu, wir haben in den ganzen letzten Jahren gelernt, Daten sind super viel wert. Jetzt gibt es all die Modelle, die gerade angeboten werden, verlieren Geld mit den Modellen. Also mit dem $20 im Monat finanzieren die das Modell nicht. Das wissen wir auch. Das ist irgendwie so ein netter Preis, der da drauf steht. Das heißt, wir bezahlen wieder mit unseren Daten, und einfach uns dessen bewusst zu sein. Ich glaube, das finde ich erstmal wertvoll, und ich glaube, es ist kein großes Ding für ein Unternehmen, für eine IT-Abteilung in einem Unternehmen, Open-Source-Modelle, Mistral, Llama, was auch immer, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, laufen zu lassen. Das wäre jetzt erstmal für die deutschen Unternehmen, die hier vielleicht zuhören, erster Schritt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann und den ich wirklich für wichtig halte. Also ein Verständnis dafür, dass Daten noch wertvoller werden, weil Daten jetzt wirklich ausgewertet werden können durch die LLMs. Vorher hatte ich ja riesige Datenmengen, die wir ziemlich schlecht auswerten können. Jetzt können wir die sehr effektiv auswerten, und jetzt kann ich direkt mit den Daten auch was machen, wo ich das Unternehmen zweifel nicht mehr brauche. Also das halte ich erstmal für eine ziemliche Gefahr in den nächsten 3-4 Jahren. Und die andere Sache ist, ich glaube, dass KI sehr vielen Menschen die Arbeit kosten wird. Und es ist eine absolute Lüge zu sagen, ja, die wird meine Arbeit nur unterstützen. Das lese ich gerade jeden Tag auf LinkedIn in allen möglichen Kontexten. Ich glaube, es ist Bullshit. Für ein paar Menschen wird es der Fall sein, innerhalb der nächsten 10 Jahre, und für sehr viele Menschen wird es die Arbeit kosten. Und dafür müssen wir, glaube ich, nicht die Modelle noch viel weiter entwickeln und AGI bekommen. Jetzt gerade kosten die Modelle schon sehr vielen Menschen Arbeit. Und darauf wollen wir nicht schauen, weil das sehr unangenehm ist. Also ich glaube, für mich ist Teil der Verantwortung, das zu benutzen, auch damit zu schauen, was hat das für Konsequenzen. Und ich meine, spieltheoretisch kann jetzt kein Unternehmen sagen, wir wollen kein KI benutzen, oder die wenigsten Unternehmen können sich das leisten. Das ist einfach völlig klar. Aber trotzdem zu schauen, wie gehen wir damit um, wenn Leute entlassen werden, wie gehen wir damit um, wenn Menschen Angst haben, bei uns entlassen zu werden oder auch vor der KI. Und da einfach eine Kultur zu entwickeln von, ja, wie wollen wir uns darauf beziehen? Wie reden wir darüber? Lassen wir das irgendwie auftauchen? Können wir das zusammen verdauen? Das kreiert ja totale Effekte gerade, die ja sich gerade sehr viel als einen Hype ausdrücken, aber in diesem Hype ist ja auch sehr viel Angst in meiner Wahrnehmung. Genau, also ich glaube, da braucht es auch wieder wie so viel Blick auf Kultur und halt zusammen, ich erlebe oft Menschen in so einer, wie so einer Ohnmacht. Ich glaube, für ganz junge Menschen, die jetzt direkt damit umgehen, das ist so ganz normal und das Natürlichste der Welt. Und wir sehen ja auch bei Chatbots für Therapiekontexte, dass es für Kinder oft sogar leichter ist, mit dem Chatbot zu schreiben. Und ich glaube aber für mittlere und ältere Generationen ist es total cool, zusammen sich darauf zu beziehen. Zu schauen, was macht denn das mit mir, dass mir da gerade das Gerät antwortet in vollen Sätzen und sich auf Sachen bezieht. Und also einfach auch damit umzugehen und wirklich die Gefühle mit auftauchen zu lassen und zu verdauen da drin. Ich glaube, dann wird der Umgang deutlich effektiver damit sein. Ja. Und auch sicherer für das Unternehmen. Ich glaube, dass da Ängste auftauchen. Ich habe mit großen Unternehmen gesprochen im Flugverkehr in Europa, die, ja, wo Menschen auch berechtigt Angst haben, was KI da für einen Einfluss annehmen kann und was mit den Daten passiert und so weiter. Ich glaube, dass es Ängste gibt, die hemmen und da, die sind wie so sehr kindlich und da geht es darum, sich auch darum zu kümmern. Und ich glaube, es gibt aber auch sehr viel Weisheit in Angst. Und ja, ich halte es gerade an der Stelle, wo wir sehr, sehr mächtige Technologien benutzen, sehr wichtig, to harvest that or to witness, wie auch immer wir die Sprache da nutzen. Ja.
Ja, wenn ich dir zuhöre, dann fallen mir zwei Aspekte auf oder auch ein. Das eine so zu dem ersten Teil, wo wir uns wahrscheinlich dann tatsächlich am Ende über den Umgang mit Komplexität unterhalten. Also gar nicht nur so, okay, welches Model oder welche Software, wie man das jetzt ja noch in so einer alten Denke bediene ich eigentlich, sondern eher, ne, wie sehr bin ich in der Lage, also Komplexität hat ja so, ne, also die Frage ist ja immer, wie sehr kann ich dimensionieren, wie sehr kann ich differenzieren und dann in welcher Schnelligkeit. Das ist ja so im Grunde, würde man jetzt ja Komplexitätsmanagement, wobei Management an der Stelle jetzt nicht wieder linear zu verstehen ist, weil Komplexität ist ja eigentlich nicht zu managen, sondern eher im englischen Sinne der Umgang mit Komplexität. Also das ist das, was ich höre, was du sagst. Das heißt also, die Umgangsschulung, und das ist jetzt nicht das Format, was ich meine, sondern ist eher, okay, wie kriegst du mit, wie du dimensionierst, differenzierst, wie du das irgendwie alles auch gleichzeitig kannst? Das ist wahrscheinlich das, was ich diese zeitliche Komponente da drin. Und das andere, was du noch gesagt hast, ist eben auch da in dem Zusammenhang ganz konkret, nämlich ja Angst, ne? Und da eben auch, habe ich jetzt das Label auf Angst, ah ja, alles ist ganz schlimm und ich muss quasi in der Höhle sitzen bleiben, oder? Und jetzt könnte man ja sogar wieder in die Menschheitsgeschichte gehen, wenn jemand aus Angst nie die Höhle verlassen hätte, dann würde es uns beide wahrscheinlich nicht geben, sondern irgendwie Angst als Pol, kreativ zu werden, ne? Also so. Und wahrscheinlich ist das ja genau das, worüber, wenn man jetzt irgendwie so eine Art Idee, Richtung, Entwicklungsrichtung oder wie auch immer Impuls entwickeln sollte, dann wären das wahrscheinlich die beiden Referenzpunkte, wo man sagen würde, okay, lass mal gucken, was da passiert, oder? Weil ich meine, wenn ich da jetzt bei dem Angstpunkt eher sitzen bleibe und bei dem Komplexität nicht dimensionieren und differenzieren kann, dann bin ich halt wahrscheinlich linear relativ einfach abgeleitet stuck und dann passiert gar nicht und dann ist das, was du meinst, dann werde ich halt abgeschafft. Irgendwie ja. So, ne? Also wahrscheinlich jetzt, ich würde das jetzt eher mal sagen, jobtechnisch. Und wahrscheinlich gesellschaftlich auch. Also genau, das ist wahrscheinlich ja genau völlig gar nicht mehr zu trennen an der Stelle. Und ich finde, wenn wir jetzt darüber reden, jetzt taucht das gerade in mir auf, da merkt man erstmal, boah, ey, so großes Thema. Und dann kommt bei mir, wo fangen wir denn da jetzt an? Also Max, ich habe die Hoffnung, dass du jetzt sagst, gar kein Problem, Stefan, ich habe da mal was vorbereitet. Hast du was vorbereitet?
Ich hab ganz und gar nichts vorbereitet. Genau wie mein Auftrag war, in dem hierher
komm. Nein, das war jetzt auch eher genau. Also was ich damit meine ist, ja, gäbe es denn, um jetzt mal so eine im Konjunktiv Potenziales Frage zu stellen, gäbe es denn eine Art von Einstiegspunkt? Oder eine Art von, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Methodik sage, meine ich gar nicht jetzt nicht so der 10-Schritte-Plan oder so, aber eine Art von Einstiegspunkt? Und ich weiß ja zum Beispiel, dass du dich auch damit beschäftigst und ja sowas wie eine Art, ich glaube, das nennst du ja Presence Game, irgendwie entwickelt hast. Vielleicht kannst du darüber ja mal einsteigen zu erzählen, weil ich ja glaube, das versucht ja den Umgang mit diesem Thema irgendwie, ich glaube, wenn ich sage, ins Bewusstsein zu rufen, dann ist es wahrscheinlich die beste Beschreibung, ne? Und vielleicht sagst du da mal was zu, weil vielleicht ist das ja ein ganz guter Ansatz oder auch Impuls, den man mitnehmen kann, um zu verstehen, was meinen jetzt eigentlich so mal zunächst als ersten Schritt?
Ja.
Was ist denn die Idee von diesem Presence Game?
Genau, ich habe das mit Josef Ronicke zusammen entwickelt vor einigen Jahren und habe dann eigentlich, waren wir so in Klimakontexten damit und so Mental Health Festival und so Kontexte und ich habe dann gemerkt, dass mich halt die KI-Welt sehr zieht und dass
es letztendlich darum geht, wie du schon gesagt hast, Komplexität zu navigieren. Also wie gehen wir mit dem Nichtwissen um? Wie gehen wir damit um, dass wir, das ist ja der schöne Unterschied zwischen kompliziert und komplex, dass ich nicht wie in der Physik sagen kann, okay, ich kann sehr smart Schritte nachvollziehen und damit zum Ergebnis kommen, sondern in Komplexität geht es ja darum, mit einem Umgang mit Komplexität den nächsten Schritt zu machen, ohne genau zu wissen, wo der genau hingeht und eigentlich im besten Fall mehrere Wege zu gehen, die ich dann miteinander vergleichen kann. Und für mich ist was da drin auftaucht, da ist eine totale Qualität von Spiel, die es braucht. Deswegen Presence Games. Also wie können wir präsent sein, auch mit dem an der Stelle, wo es sehr schwer ist, wo wir mit dem nicht auf das Nichtwissen treffen. Und da war einfach die Frage, ja, was ist die größte Ressource für Verbindung, für zusammen losgehen, um neugierig zu sein? Und da kam halt immer wieder Spiel auf. Und das ist natürlich für Klimaaktivistis genauso relevant wie für ein Tech-Unternehmen. An der Stelle, wo es sehr schwierig ist, und es ist ja gerade überall auf der Welt so, das ist ja nicht nur in Deutschland so, dass sich große Unternehmen echt Sorgen machen über Zukunft und die einzigen, die ruhig sitzen, sind die, die plus 50 sind und wissen, oh, bis zur Rente schaffe ich es schon noch. Ja, das sind aber Fragen, die gerade sehr drücken. Und ich glaube, dass wir Räume brauchen, die gehalten sind, um diese Qualitäten miteinander zu erfahren. Also, dass wir Referenzerfahrungen machen, von ich kann auftauchen, wir können zusammen Sachen entwickeln. In dem Fall bei Presence Games geht es mir immer sehr viel darum, Spiele zu entwickeln. Wir entwickeln zusammen ein Spiel, wir probieren das Spiel aus. Also einen Prototyping-Prozess auch da drin. Wir probieren das aus, wir verändern das Spiel wieder und wir verändern das Spiel erstmal daran, in dem ersten Spiel, was ich oft baue mit Gruppen oder mit Teams ist, wir bauen ein Spiel, wo es darum geht, dass wir mit unseren Bedürfnissen auftauchen können. Also ein Kennenlernspiel, was brauche ich, um gerade gut da sein zu können in dem Spiel? Was macht mich neugierig? Was macht mir Spaß? Und einfach in der Gruppe zu vertrauen, dass dadurch Regeln entstehen können, die uns dienen mit dem, was für uns gerade in der Gruppe gut ist. Und dann stehen immer extrem unterschiedliche Spiele. Ich mache das oft parallel in einigen unterschiedlichen Gruppen und Teams. Und dann das Spiel zu spielen und direkt auszuprobieren. Also dass es kein langer Prozess ist, dass es nicht so ist, wie wir ganz viel Kultur bisher gefahren haben in Deutschland. Wir wollen was bauen, aber der erste Prototyp ist ein Zweijahreszyklus. Jetzt mal übertrieben gesagt, aber vielleicht auch gar nicht so übertrieben. Sondern so sehr schnell eigentlich dieses, wir bauen was, wir probieren das direkt aus, aber wir bauen in dem Moment eigentlich einen Kulturkontext. Für mich ist ein Spiel, beschreibt die Art und Weise und die Regeln, wie wir uns aufeinander beziehen und auf uns selbst beziehen. Und dann können wir das führen und können dann die nächste Version bauen und sagen, ah, okay, ich habe mich gerade ein bisschen unsicher gefühlt oder zu unsicher. Die zwei Parameter, an denen ich das immer ausmache, für mich in Kultur sind Sicherheit und Lebendigkeit. Und das ist ja, es gibt ja oft die Vorstellung, dass es zu viel Regeln und zu viel Grenzen gibt und wir müssen das nur alles sprengen und dann sind wir frei und so weiter. Ich halte das für falsch. Und das ist auch meine Erfahrung darin. Also, dass ganz oft Lebendigkeit dann entsteht, wenn der Raum unendlich groß ist, sondern wenn wir Regeln finden, die genau passen. Die genau für das Team, die Gruppe, den Moment, die Menschen darin passen, die Individuen darin passen. Und dass wir das eben genau so bauen können, dass es für alle unterschiedlichen Bedürfnisse passt. Das ist ja eine Vorstellung, die wir ganz oft haben. Bloß nicht mit Bedürfnissen anfangen, weil alle haben so unterschiedliche Bedürfnisse, kommen wir nie zu irgendwas. Meine Erfahrung ist vielmehr, lass das mal ernst nehmen, aber in einem Rahmen bauen, nicht einfach nur lose über Bedürfnisse reden, sondern direkt was bauen mit dem und das versuchen zu verändern. Und in der richtigen Größe ist das, was entsteht, ganz auf Flow. Lebendigkeit, total viel Energie, um dem nachzugehen, was das Ziel darin ist. Und das ist was, wo ich glaube, dass Kultur eben kein Ding ist, wir machen das mal und dann haben wir was gebaut und damit können wir die nächsten 10 Jahre gehen. So funktioniert Komplexität nicht. Ich glaube, es funktioniert, indem wir Practice entwickeln, um das immer wieder zu tun. Um jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr Updates zu haben, um das auch kulturelle Updates, dass die dauerhaft passieren. Und ich glaube, dass gerade für Unternehmen, die sehr viel mit Komplexität zu tun haben, wie die Teams in dem KI-Bereich, die mich ja vor allem interessieren, wie die Unternehmen, die die Sachen entwickeln, die sich mit Alignment beschäftigen, die müssen immer wieder an the forefront sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen eben damit auftauchen können, mit sich selbst auch darin auftauchen können, mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen,
um möglichst ethische und gute Produkte zu bauen. Also, ja.
Ich will da nochmal so ein, zwei Fragen dazulegen, ne? Also jetzt mal so, ja. Wir bleiben jetzt mal genau auch in diesem Kontext. Okay, ich stelle mir jetzt mal Folgendes vor, ne? Du, so, ich weiß gar nicht, wäre jetzt irgendjemand mit einem Unternehmen? Und so, und dann wird die Frage gestellt, okay, was ist eigentlich das Bedürfnis jetzt bei diesem Spiel? Dann gibt's ja manchmal so auch so Fragen, ne, die ja natürlich aus dem, also, ja, dafür muss ich erstmal wissen, welches Spiel wir spielen. So. Oder was sind das Ziel des Spiels? Also da werden ja Begrifflichkeiten benutzt. Ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst, ne? Sicherlich, weil ich auch weiß, dass du vielleicht sagst, ja genau, das sind ja diese Worte, die da benutzt werden, weil indem wir ja schon etwas mit einem Wort belegen, ne? Du meinst ja so Games ist ja immer sofort, müssen wir überlegen, okay, das ist ja erstmal eine Projektionsfläche für Leute, wo die ihre eigene Bedeutung draufpacken. Klar. Und dann geht's ja schon mal los mit, ja hier Unternehmen, das ist doch kein Spiel, das ist ja alles hier total ernsthaft und hier müssen wir doch alle immer super seriös bleiben und so weiter. Das ist ja schon mal das Erste. Und dann öffnet man so einen Raum, wie du jetzt gerade beschrieben hast, und dann kommen wir schon mal die nächsten Fragen, auf die ich ja gedrillt wurde. Ne? Also 30 Jahre lang Sozialisation sorgt natürlich dafür, ne, dass der schlaue Mitarbeiter fragt, ja, was ist denn das Ziel, sonst brauche ich hier gar nichts machen. Also, ne, so, also das sind ja alles so Dinge, die da auftauchen. Ja. So, was ist dann ganz konkret, wie so, was wären dann so Moderationsschritte? Ich frage das jetzt mal so, ohne dass du jetzt hier deine Geheimnisse verraten musst, aber...
Also für mich ist erstmal die Frage, mit welchem Auftrag komme ich denn ins Unternehmen rein? Vielleicht gibt es ja ein Ziel. Also vielleicht gibt es ja ganz konkretes Problem. Das und das, oft geht es um psychologische Sicherheit, die Menschen tauchen nicht wirklich auf. Ich meine, das, was mich zieht, ist, wie kann möglichst Connecting Intelligence, heißt ja das Business, mit dem ich arbeite oder das Business, was ich habe, also Intelligenz verbinden und möglichst viel davon auftauchen lassen. Und da kann ein erstes Spiel erstmal sein, also entweder es gibt wirklich einen Case, unsere Meetingstruktur ist total kacke und es macht überhaupt gar keinen Spaß, dann ist das Spiel, ein geiles Meeting zu bauen. Das ist das Ziel. Mhm. Und das Meeting so geil zu bauen, dass alle hier drin Bock haben, auf die, was auch immer für eine Länge das Meeting hat und dass es alle anderen Checkpoints hat, die wichtig sind für die Organisation. Und dann kann man quasi komplett neu Meeting denken und mal gucken, wie bauen wir das in 20 Minuten eine Struktur, und dann gibt's bestimmte Sachen, die, das ist die Frage, wie sehr man die angucken kann, aber die einfach die niemandem dienen, die nie funktioniert haben. Das ist ja eine Stärke von Unternehmen wie Amazon oder Microsoft oder Tesla oder Apple, die einfach so sagen, okay, das bringt nichts, das werfen wir auf den Haufen und es ist jetzt weg. So. Ganz so krass, und das macht ja auch Leuten Angst, muss das nicht sein, aber wirklich zu gucken, okay, wir haben da bestimmte Regeln, die brauchen wir, darauf können wir uns festlegen, die sind schon mal drin, die Ziele haben wir erledigt, und dann gucken wir aber, was können wir denn darum kreieren. Und oft denken wir mit dem gleichen Ziel müssen wir den gleichen Container haben dafür. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt unglaublich viele kleine Sachen, die sich einfach die Teams ausdenken. Ich könnte mir das niemals so gut ausdenken wie die Menschen, die ja jeden Tag damit zu tun haben und die ja selbst wissen, was sie brauchen, um dass es für sie mehr Spaß macht und besser funktioniert und dass sie sicherer und lebendig letztendlich sind. Also ein Meeting kann eine Struktur sein. Ich finde es gut. Es gibt Momente, wo es wichtig ist, dass ich kein Ziel definiere als Facilitator, weil es darum geht, mit dem Unknown umzugehen, und dann ist es auch unangenehm. Aber dann ist es ein bewusster Schritt von mir, das zu tun, und dann gebe ich dem eben einen Rahmen und lasse einfach sagen, okay, jetzt habt ihr 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten, baut das Spiel und jetzt geht's los zu spielen. Und dann geht's darum, und dann gibt's auch einen Kontext, das zu reflektieren und mal zu fühlen, wie war das gerade und wie war das auch, trotzdem was zu bauen, was geil ist und was gerade Spaß gemacht hat und was einen Wert hat. Genau, und dann gibt es andere Kontexte, wo es eben total wertvoll ist oder sinnvoll ist, einfach ein klares Ziel zu geben. Es geht ja nicht, genau. Mhm. Ja,
das wäre meine. Jetzt so auch erst nochmal, was hat das mit KI zu tun? Also weil du sagst, der Link zu KI ist, weil du eben in Kontexten unterwegs bist, wo Menschen tendenziell sich mit KI-Development auseinandersetzen. Genau.
Man kann das natürlich überall machen. Ich glaube, dass die Form von, also dass es eine Evolution in Organisationen generell braucht, an Kultur. Und da, wo es am heißesten brennt, ist da, wo gerade am meisten Macht ist, am meisten Erneuerung gibt und am meisten Komplexität ist.
Okay.
Bei VW geht es natürlich auch um ethische Fragen, wie sie ihr nächstes Auto bauen und genau, wie das möglichst nicht vielen Menschen Krebs gibt und was auch immer da für Sachen auftauchen. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, aber genau, wenn ich gerade Super Intelligence entwickeln möchte, mit all den Themen, das haben wir ja ganz kurz vorhin berührt, was das eben für eine Sparte aufmacht, da braucht es, ich glaube, für Alignment, ich glaube, dass Alignment möglich ist. Ich glaube, für Alignment braucht es eine unglaubliche Evolution von Kultur und von Bewusstsein in den Unternehmen, die das
bauen und auch im Zweifel die das benutzen.
Ja, genau. Kriege ich gerade total, habe ich jetzt gerade voll das Bedürfnis, was dazuzulegen, weil jetzt gehe ich nämlich mal deine Achse, du sagst, ne, also und da natürlich auch jetzt nicht im wieder entweder oder Kontext, sondern es gibt die beiden Pole, Lebendigkeit und Sicherheit, wie du sagst. Und jetzt verstehe ich, wenn du da eben die Gruppe von Menschen, wie du auch gerade sagst, ich finde auch interessant, dass du den Machtbegriff benutzt, weil ich auch glaube, dass sich an der Stelle extrem viel Macht bündelt, aber nicht im klassischen Verständnis. Also in der Regel arbeiten ja nicht diese, in Anführungszeichen, Menschen, ich sag jetzt mal bewusst neutral, vordergründig wahrscheinlich Kerle, die alle für uns die Personifizierung von dem Macht gerade ist, sondern da arbeiten Menschen, die auf eine super subtile Art und Weise vielleicht sogar auch verstanden haben, das könnte ja gefährlich werden, welche Macht sie da eigentlich gerade haben und wahrscheinlich sogar, sogar auch wenn sie das dann so realisiert haben, wissen, dass die gar nicht da draußen rumschreien müssen, sondern irgendwie so, da taucht gerade in mir so eine ganz alte Danone-Werbung auf, da warst du glaube ich noch nicht geboren, da sagte so ein kleiner Junge eben so die Kamera, früher oder später kriegen wir euch, Danone-Joghurt und irgendwie klingt das gerade was ein bisschen so, wie da sitzen Menschen und wenn die diese Framings nicht haben oder diese Alignment-Absprachen, also in komplexen Systemen spricht man ja das, was du da beschreibst von Rhythmisierung, ne? Also so Vereinbarungen, Regeln, also alles, was das System braucht, um sich einzurhythmisieren, wenn die nicht haben und dann vielleicht noch gekoppelt ist mit, ich weiß nicht, nur einem Aspekt der dunklen Triade, dann kann es gefährlich werden. Ne? Also wenn da irgendwie, ich sag jetzt mal sowas wie eine gewisse, also wie gesagt, alles aus der dunklen Triade, ich weiß nicht, also Machiavellismus, ne, also Psychopathie und Narzissmus, das ist ja so die dunkle Triade, wenn da nur eins von dazukommt, das ist, glaube ich, dieser Kipppunkt, ne, auf den wir oder auf den wahrscheinlich sogar ja auch gerade Entscheider oder Verantwortliche irgendwie achten sollten, ne, wenn sie jetzt nicht gerade bei OpenAI arbeiten oder ich weiß nicht, bei welchem Unternehmen, ne? Das ist ja, stimmt. Also eigentlich ein total schlauer Gedanke, da zu überlegen, wie kann man zum Beispiel ja auch in dieser Gruppe von Menschen, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, sorry, dass die auf der einen Seite Lebendigkeit verspüren, weil wahrscheinlich haben die ja sonst auch keinen Bock mehr und sagen, weißt du was, hier passiert eh nichts, Regulatorik, weiß ich nicht, alles draufgelegt und nee, das dürfen wir nicht, das. Und gleichzeitig aber auch irgendwie ein tiefes Verständnis und Bewusstsein für Sicherheit haben, ne? Also Sicherheit aber auch im Sinne von Alignment. Das ist, glaube ich, so da, also wenn ich deinen Gedanken richtig verstanden habe, ist das, wo du sagst, das ist mein Space, ne? Da bewege ich mich.
Genau, also was für mich darin ist, ist, ich glaube, dass die innere Architektur der Individuen, wie ist mein Innenleben, wie ist meine innere Struktur, als auch die innere Architektur der Teams, wie sind die Interaktionen zwischen den Menschen, also die Interaktion in mir, die Beziehung zu mir, die Beziehung zu den Menschen um mich und auch in der Organisationsstruktur. Wie die alle drei und natürlich dann auch in der Welt, wie die alle drei beeinflussen, wie die KI aligned wird. Wie das letztendliche Produkt oder ist ja die Frage, ob es noch ein Produkt ist, aber gerade ist es das ja noch, wie das aussieht. Und ich habe mit Menschen gesprochen in hohen Führungspositionen im Silicon Valley, die mir sagen, ich kann dir sagen, anhand von der Menschen, wie die miteinander im Team umgehen, du kannst mir eine Gruppe von Menschen sagen und ich kann dir sagen, wie der Code aussieht, der Quellcode oder wie das programmiert ist, weil das für bestimmte Leute ist das fühlbar, wenn du lange so Teams geführt hast. Das ist natürlich viel, viel relevanter jetzt gerade, wenn wir Systeme bauen, die intelligenter werden. Mhm. Und das haben wir schon gesehen. Also Microsoft hat ja vor einigen Jahren einen Chatbot, wo viele Leute im Team irgendwie Rassismen hatten und dann war der Chatbot, ohne dass jemals rassistische Eingaben gemacht wurden, auf einmal auch rassistisch. Also die Architektur und die innere Architektur wird eben dargestellt. Und deshalb glaube ich in erster Linie in dem, was ich mache, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die das entwickeln, sich lebendig und sicher fühlen und in Beziehung zu sich und zueinander. Und ich glaube, dass Amazon hat ja die Idee, dass Teams, die happy sind, Developer-Teams, auch Produkte entwickeln, die Menschen happy machen. Dieses Smile ist ja so ein... Ich glaube, dass... ich glaube da auch dran und ich habe Lust, das sehr ernst zu nehmen. Dass Menschen, die tief mit ihrer eigenen Menschlichkeit und miteinander verbunden sind, Systeme bauen können, die Leben dienen können. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, immer wieder Referenzerfahrungen zu machen und dann auch direkte Resultate und Kulturkontexte zu bauen, um das zu erleben und daraus auch zu kreieren und zu bauen.
Mhm. Also ich würde jetzt mal sogar fast sagen, so Implizites explizit machen, und zwar im ganz konkreten Sinne, was ja auch übrigens ja, wie ich finde, jetzt darf ich das ja durchaus aus einer anderen Generation nochmal kommt als du, sagen, das ist ja das, was du beschreibst, das hat Kultur ja schon immer gemacht, oder das ist ja im Grunde eine Mechanik auch hier wieder, die ja so alt ist wie die Menschheit, also das hat ja erstmal, ich glaube, was wahrscheinlich hier eben in dem Kontext von KI eben wieder nur das Phänomen ist, dass wir beobachten, dass zum einen dieser systemische Effekt viel, viel größer ist, also der Hebel viel, viel größer ist und der Hebel nicht, also gar nicht kontrollierbar ist. Also, ne, also im Grunde eine Art von Eigenleben entwickelt und eine Eigendynamik, wo, und ich glaube, jetzt sind wir ja sozusagen wieder mehr oder weniger bei dieser Frage nach der Ethik. Also wenn ich mir da nicht direkt von vornherein mal irgendwie überlege, wie mache ich das Basement, dann habe ich da, ich habe da jetzt gerade nur interessanterweise vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dann habe ich quasi so eine Art Folgefehler in der Mathematik im System, den ich nicht mehr so einfach da wieder rausgespült bekomme, ne? Oder? Oder hast du das Gefühl, dass sich da auch schon Leute Gedanken drüber machen? Also weil, ne, das genau. Eine ist ja jetzt, wir beide reden ja über eine, ich sag jetzt mal so, wie würde die Welt aussehen, wenn sie ideal ist? Da können wir ganz tolle Sachen uns erzählen, ne, dass ja ich der Mensch nur gut ist und so weiter, da sehe ich auch alles, aber gleichzeitig müssen wir ja auch wieder damit leben, dass die Welt und nicht nur jetzt, sondern eigentlich schon immer auch natürlich die in Anführungszeichen dunkle Seite hatte, sprich also Menschen und das jetzt übrigens nicht nur unbewusst, sondern manchmal ja wirklich bewusst genau diese, ich weiß gar nicht, dieses In-Between da nutzen, um es einfach maximal zu missbrauchen jetzt in dem Falle, ne? Also
ja.
Hast du da irgendwie eine Antwort drauf? Ich weiß gar nicht, ob das die Frage nach dem Hilf mir
also, ist. Genau, ich, also rein zu dem Ethikpunkt gibt es ja viele Leute, die extrem smart sind. Also ich glaube generell in dem Bereich arbeiten an vielen Stellen gerade die intelligentesten Menschen der Welt. Und in dem Ethikaspekt gibt es unglaublich viel, was dazu exploriert wird, was wie so wissenschaftlich auch angeschaut wird, was philosophisch angeschaut wird, psychologisch angeschaut wird. Ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist und den ich nicht so oft treffe, ist, was ich Bodied Ethics nennen würde. Also das ist wieder aus dem Aspekt, wo ich von Connecting Intelligence, ich glaube, dass es eine Stelle ist, gerade in Welt, wo wir alle Intelligenz nutzen müssen, die wir haben. Und ich glaube, dass die mentale total wichtig ist und total relevant ist. Und was in den Referenzerfahrungen eben auch ganz viel passiert, ist, dass Menschen, dass aus Verbindung mit sich, mit dem eigenen Körper, mit anderen Menschen auch eine Ethik entsteht, die was ganz, die unter den Regeln liegt, die wir in Gesellschaft gebaut haben, woraus ich aber glaube, dass ganz viele der Regeln entstanden sind. Also wir haben eigentlich ein Verständnis davon, was gut ist auf bestimmte Art und Weise, so verkörperte Ethik, wo wir nicht einfach nur über Werte reden, sondern Werte in uns spüren. Und ich glaube, dass das für mich ein ganz wichtiger Punkt und Schlüssel sein wird für die Entwicklung, weil da gibt's Fragen, auf die wir keine Antworten haben, und ich fände es an der Stelle spannend, unsere Körper mit reinzunehmen und vielleicht auch die Erde mit reinzunehmen.
Ja. Da baue ich jetzt gerade eine Verbindung auf, dass eben Presence von Presencing, also CRU im Grunde, wo, genau. Okay, alles klar, wo, und damit will ich es gar nicht abwerten, ich will nur sagen, da so nach dem Motto, was wäre eigentlich, wenn wir noch andere Entitäten oder Dimensionen, ist vielleicht sogar noch schöner, Dimensionen dazu nehmen, die eben auch ganz viele Informationen gleich Daten haben, die uns irgendwie helfen, an der Stelle ja irgendwie vielleicht ein anderes Ergebnis in dem Fall ja sogar zu erzielen. Hat aber ja auch wieder, ich bleib jetzt einfach mal dabei, die natürliche Sollbruchstelle, dass das ja auch wieder was, so eine Art von Entscheidung ist, die vorgetroffen werden muss, ne, weil ich komme jetzt mal zurück zu meiner etwas dystopischen Sichtweise, die da heißt, es gibt halt auch Menschen, die sagen, sag mal, also Max hier mit dem Spüren, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und dann vielleicht auch so, ich spüre gar nichts und außerdem glaube ich da eh nicht dran. Die sind dann raus bei dem Game oder was, hast du irgendwie eine Idee, wie man die auch irgendwie, ich weiß gar nicht,
also ermutigen kann? Ja. Also ganz konkret in einem Team ist, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte am Spielen ist. Oder in der Art zu facilitaten ist. Du bist immer Teil vom Spiel. Zu sagen, ich will nicht mitspielen, ist Teil von dem Spiel und das ist das, was du gerade brauchst, um dich sicher zu fühlen, und das ist geil. Ich feiere das. Hm. Warum nicht? Wenn ich irgendwo hinkomme und da sind zwei Menschen, die nicht mitspielen wollen, weil sie das doof finden, dann sage ich das ganz klar. Dann werden die trotzdem einer Gruppe zugeordnet und die können einfach da sitzen bleiben, wo sie sitzen bleiben und das tun, was sie tun. Und das ist Teil von dem Spiel.
Und die können ja nach der zweiten Runde Prototyping schauen, ob sie die Regeln, die sie gerade haben, beibehalten wollen. Die Regeln sind, sie bleiben sitzen und sie möchten nichts machen. Oder ob sie das verändern wollen. Aber mir ist das erstmal wichtig. Ich finde es total wichtig, wenn ich in Organisationen gehe und mit Organisationen arbeite, niemandem zu sagen, ihr müsst jetzt innere Entwicklung machen, euch spüren, irgendwas machen. Es gibt ja total gute Mechanismen, warum wir das nicht machen. Und die mag ich einfach wertschätzen und ehren. Und gerade in einem Spielkontext macht es das halt nochmal viel leichter, weil das ist ja Teil von dem Spiel. Wir spielen ja sowieso den ganzen Tag auch. Dann spielen wir halt nicht in Beziehung, wir spielen nicht mit und das ist aber Teil von dem Spiel. Und das, also ich finde das total wertvoll. Und für die Teams ist es oft sogar auch, also das kann auch spannend sein. Ich habe das noch nie erlebt, dass Leute nach der zweiten Runde nicht mitspielen wollten. Und das wird bestimmt auch mal passieren. Und das ist, also genau, so schaue ich da drauf. Das finde ich in dem Kontext total wichtig, ja.
Ja, total. Also hinzukommen, was du ja auch sagst, ist ja so ein bisschen auch durchaus aus so diesem Gestaltprinzipien, ne? Also wenn das da gerade auftaucht, dann ist es ja interessant, weil das wird wahrscheinlich der ehrlichste Spiegel sein von dem, was auch jeden Tag im Büro passiert oder irgendwie in digitalen, wie auch immer gearteten Settings, ne? Das, ja, genau, so wird es wahrscheinlich sein. Und genau das ist ja, heißt also, ja, richtig. Also es bringt ja eher sogar noch wahrhaftiger hervor, was sowieso im Raum ist und es wird irgendwie nicht mit lustigen Post-its abmoderiert oder so, sondern einfach, okay, dann ist es jetzt halt da, weil interessanterweise muss ja die andere Gruppe damit sowieso den ganzen Tag umgehen und vielleicht kommen ja sogar manchmal die Begrifflichkeiten, naja, die sitzen eh immer am Spielfeldrand. Das sind im Fall ein ganz schönes Bild eigentlich und spielen eh nie mit. Ne? Ja. Also, ja, total interessant, ja. Wobei es ja trotzdem nochmal, also ich, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so in die Suppe spucken, ich will nur sagen, immer ja doch die Entscheidung davor schon auch noch braucht, ne? Also ich glaube, das braucht es immer, dass es mindestens einen Menschen wahrscheinlich immer in Organisationen oder Teams braucht, wie so eine Art Portal, der irgendwie ein Bewusstsein dafür entwickelt hat und dann irgendwann mal sagt, im besten Fall, da sind das Menschen, die auch noch in irgendeiner jetzt gerade noch nach den alten Regeln oder neuen Regeln, wie auch immer gearteten Entscheidungspositionen sind und sowas auch entscheiden zu können. Weil ich glaube, ne, wenn du das so diese ideale Vorstellung von Grassroot und da ist irgendwie und dann auf einmal, ich glaube, das muss man sich wahrscheinlich verabschieden, ne, sondern an der Stelle muss quasi das alte System noch mit seinen Entscheidungsmechanismen dafür sorgen, dass es jetzt einfach mal gemacht wird, ne?
Ja, na klar. Ja. Und also mein Eindruck ist, das finde ich sehr spannend, dass Menschen meine Erfahrung ist bisher, dass ich Menschen in sehr hohen Führungspositionen im KI-Bereich das total kriegen sofort, wenn ich darüber rede. Also ich habe da noch nie die Erfahrung gemacht, dass Menschen gesagt haben, das verstehe ich nicht. Das ist eher die Erfahrung, yes. Was ich total spannend fand und überraschend fand. Aber ich glaube, gerade Leute, die Teams leiten und mit der Komplexität umgehen und eben den Fragen, also die meisten Menschen, die da drin arbeiten und auch Sam Altman beschäftigen sich ja damit, dass sie glauben, dass uns das umbringen kann. Wann hat denn das letzte Mal ein Mensch daran gearbeitet, dass in einem Scale, dass du mit einer 30-Personen-Firma, Ilya hat gerade eine Firma, die, ich glaube, es sind gerade 30 Leute in Tel Aviv und Palo Alto, die wollen Superintelligence entwickeln. Es kann sein, dass die mit 30 Menschen etwas entwickeln, was uns alle umbringen wird. Und das wissen die. Mit der Prämisse entwickeln die das auch, dass sie das Super Safe Intelligence im Namen des Unternehmens schon haben. Weil das Safe eben total wichtig ist, weil sie daran glauben, dass es die Macht hat und so gefährlich sein kann. Und ich glaube, an den Stellen entsteht gerade eine Offenheit dafür, dass es einen Update braucht an Kultur. Und ich glaube, das wird auch immer mehr entstehen in allen möglichen Organisationen, wo einfach die Komplexität an dem, was Weltlage und gerade Veränderungen mit sich bringen, sehr einfach Antworten braucht und wir zu Antworten werden müssen als Kultur, als Unternehmen, als Organisation, als Teams. Das ist mein Mir.
Was mir gerade nochmal einfällt und da fällt mir tatsächlich so der absolute No-Brainer ein, ist tatsächlich, wir sparen irgendwann mal, glaube ich, auch von diesen Ripple-Effekten und an der Stelle finde ich gerade das Bild der Welle doch ganz gut, weil es ist tatsächlich gar nicht mehr die Frage, so also kann ich der Welle ausweichen, sondern es ist nur noch die Frage, wie kann ich einigermaßen versuchen, die zu reiten. Deswegen, also auch wenn es jetzt wirklich der absolute No-Brainer ist, aber ist genau an der Stelle, wie du wahrscheinlich sagst, also die Entwicklung wird sowieso kommen und dann ist eben vielleicht tatsächlich die zentrale Frage und jetzt dann vielleicht nicht nur in dem Falle für ja Teams, die sich mit KI eh schon beschäftigen, weil ich auch glaube, dass, wie du ja gerade auch bestätigst, irgendwie eine Offenheit dafür vorhanden ist, weil die vielleicht ehrlicherweise von ihrer Persönlichkeitsstruktur sowieso anders ticken und das meine ich jetzt gar nicht nur, weil die eine andere Generation sind, sondern ich glaube, da gibt's ja auch Menschen, darf ich ja auch sagen, die vielleicht eher auch schon mein Alter haben, das könnten ja dann vielleicht Vorreiter sein oder so, sich schon länger damit beschäftigen, aber die haben ja wahrscheinlich auch schon eine andere Persönlichkeitsstruktur, also jetzt gar nicht nur irgendwie nerdy, sondern einfach irgendwie, vielleicht stellen die zum ersten Mal fest, dass sie gar keine Aliens sind, sondern irgendwie zum ersten Mal irgendwie eine Wirksamkeit entwickeln mit irgendwie Dingen, mit denen die sich beschäftigen, die nicht nur irgendwie sphärisch ist. Ne? Ich glaube, wenn du vor 20 Jahren über KI gesprochen hast oder dich beschäftigt hast, dann warst du wahrscheinlich wirklich noch ein echter Alien. Also zumindest vielleicht vom eigenen Körpergefühl oder Wahrnehmungsdimension. Und jetzt auf einmal so eine ganz neue Wirksamkeit erfahren, ne? Und im besten Falle, dass eben, aber ja eben nicht aus der dunklen Seite der Macht, sondern auf einer ganz positiven Seite und irgendwie da Lebendigkeit verspüren und eher fast so ein bisschen, weiß gar nicht, wenn ich jetzt missionarisch-pädagogisch sage, dann meine ich das jetzt nicht im Wortsinn, aber eher verstanden haben, welche Verantwortung sie da drin haben. Und vielleicht sogar ja auch ganz andere Dinge mitgeben können, ne? Irgendwie ganz andere Potenziale können da entstehen, ne? Also.
Ja. Ja, ich glaube, dass gerade so, das ist ja wieder ein Teil, wo Intelligenz gut verbunden werden kann, ist zwischen Generationen. Ich glaube, dass es ganz viel Wissen und auch Weisheit gibt, die zwischen Generationen fließen kann. Und ich, wie gesagt, dass ich glaube, dass wir alle Intelligenz gut gebrauchen können, um das zu navigieren, wo wir jetzt gerade, was jetzt gerade um uns ist, was jetzt gerade entwickelt wird, was jetzt gerade in der Weltlage auch passiert. Also, weil die Ripple sind ja überall. Also dann kommt ein nächstes Modell aus China und wir sind ja gerade, also es gibt Menschen, die über Race sprechen und es gibt auch Menschen, die über Krieg sprechen an der Stelle. Also das ist ja das Potenzial und die Macht von KI und AGI ist deutlich größer als von Atomwaffen. Und was das für die Welt bedeutet hat, alles da reinzustecken, so schnell wie möglich Atomwaffen zu entwickeln, weil, also, ja... Der Möglichkeitsraum von dem, was die halt machen können, ist einfach unfassbar groß. Mhm. Und wir denken oft über KI quasi nach, als ob KI nur dieses Language Model ist, was wir irgendwo haben. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also wir sehen die ganze Robotik, die gerade passiert, die selbstfahrenden Autos, die im Zweifel auch Roboter einfach sind. Der Staubsauger, der automatisiert durch deine Wohnung fährt und deine Daten sich von deinen Daten bezahlen lässt. Und dem Staub. Ja, das ist einfach in allen Lebensbereichen um uns die ganze Zeit und wird dauerhaft verbessert. Also der Rahmen davon ist riesengroß. Und ja, ich glaube, dass es kaum Firmen gibt, die keine Auswirkungen davon spüren, auch jetzt schon. Mhm. Vielleicht ist die nicht so bewusst. Also das macht ja, was ich damit meinte eben gerade, das hat ja auch geopolitische Folgen und Konsequenzen gerade, die auch schon fühlbar sind.
Jetzt hast du gerade auch nochmal so einen Aspekt mit aufgemacht. Ich finde das irgendwie auch ganz schön, wenn wir da nochmal drauf schauen. Übrigens ganz bewusst nicht jetzt mit dem Anspruch, dass wir beide jetzt in der Lage wären, das irgendwie vollständig zu erfassen, geschweige denn irgendwie eine Lösung zu finden. Aber ja, ne, KI oder AI gleich irgendwie auch klar unmittelbar verbunden mit Kultur. Also irgendwie der Umgang mit AI ist immer auch ein Symptomträger für das, was irgendwie die Menschen dahinter für eine Brille aufhaben, wie sie auf die Welt schauen. Und da haben wir nun mal eben ein paar Pole, ne? Also einmal die Jungs in Silicon Valley, wo wir, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal verstehen, dass das nicht nur die Surferboys sind, die irgendwie ganz schöne Sachen machen und, sondern irgendwie auch, irgendwie was mit unseren Daten machen, wo wir irgendwie 20 Jahre lang gedacht haben, das ist doch alles nur irgendwie fancy und total schön und die Welt wird immer bunter. Und dann haben wir, sag ich mal, auf der anderen Seite des Planeten, ne? Nennen wir es mal jetzt exemplarisch China, die irgendwie so als Gegenpol, dann haben wir ja, glaube ich, noch den dritten Pol, nennen wir ihn jetzt mal tatsächlich Russland und so, wo eben ja einfach auch schon der Punkt ist, wo man ja mal sagen muss, und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, und Europa versucht sich gerade zu finden in dem Kontext, habe ich den Eindruck. Oder vielleicht haben die sich schon gefunden, vielleicht ist das was. Und jetzt gucken wir beide da drauf und jetzt spiele ich mal so ein Spiel, in dem Falle mit dir. Du wärst jetzt sozusagen der Facilitator von diesen vier Spielpartnern. Kann man mit denen überhaupt das Spiel spielen oder würdest du sagen, davon spielen, keine Ahnung, das spielt gar keiner mit, weil die wissen, dass die gar keinen Bock auf diese Diskussion haben? Also weiß nicht, ob du das Bild gerade kriegst, was wäre da? Naja. Also ohne jetzt, wie gesagt, den Anspruch zu haben, dass wir das jetzt hier...
Also das ist ja eine große Safety-Frage. Im Endeffekt haben wir es bei ganz vielen Themen. Also wir können rein wissenschaftlich, können wir auf jeden Fall Kinder klonen, würde ich behaupten. Gerade ich bin nicht super tief da drin, aber... Ich stelle es einfach mal so in den Raum mit ein bisschen Biophysik-Halbwissen an der Stelle. Also wir können viel mehr, als wir es tun gerade. Oder zumindest offiziell tun. Wer weiß, was in irgendwelchen Labs passiert und das halte ich mal außen vor. Aber ich habe noch keinen geklonten Menschen vor mir gesehen. Ich habe auch noch keinen auf TikTok, Instagram oder LinkedIn gesehen. Und das heißt, wir haben an ziemlich vielen Punkten schon einmal geschafft, zusammenzukommen und zu sagen, hey, das ist extrem gefährlich für uns als Menschheit und wir treffen Vereinbarungen, an die wir uns zusammenhalten. Und das halte ich nicht genauso wie in dem Klimakontext für extrem wichtig, dass wir dass wir wieder aufeinander zugehen können. Und ich glaube, dass das Spiele in diesem Kontext, wie zum Beispiel Presence Games, eine coole Möglichkeit wären. Ich weiß nicht, ob das das Erste ist, was es dafür braucht, aber dass es auf jeden Fall gehaltene, facilitated Räume braucht, um in Beziehung zu gehen und zu schauen, was ist das, was wir am Ende wirklich wollen. Weil niemand will, dass uns eine Superintelligenz umbringt als Menschheit. Und vielleicht glauben wir daran, dass das erst in 100 Jahren passiert oder erst in 80 Jahren passiert oder erst in 500 Jahren passiert, aber in jedem Fall lohnt es sich ja jetzt mal zusammen darauf zu schauen und zu sagen, wie wollen wir damit umgehen? Können wir vielleicht irgendwas setzen? Weil das Problem ist ja, Europa macht jetzt den AI Act. Dadurch ist es in Europa deutlich schwieriger, eine große KI-Company zu bauen und auch aus anderen bürokratischen Gründen und weniger Geld und so weiter. Ich meine, es gibt ja viele Gründe dafür, aber das ist ja ein riesiger Nachteil, so spieltheoretisch. Und ich glaube, wenn wir das sicher bauen wollen und ethisch auch bauen wollen, dann ist es gut, mal darüber zu reden, auch als Weltgemeinschaft oder halt für die Menschen, ob es das in einem UN-Kontext gibt oder was auch immer für einen Kontext dafür, die das entscheiden können, die Entscheidungsträger. Mhm. Und das ist natürlich, das sind ja ganz spannende Fragen. Was ist denn ethisch? Was ist denn eine KI, die aligned ist an Wahrheit? Darunter versteht ja Elon mit XAI was sehr anderes als DeepSeek versteht darunter oder als Llama vielleicht oder Mark Zuckerberg vielleicht darunter versteht oder DeepMind mit Google. Also ich glaube, diese Fragen zu stellen und wirklich zu schauen, was können wir uns für Grenzen geben, um dass wir uns sicher zusammenfühlen können auf dem Planeten mit dem, was wir entwickeln, mit dem Potenzial, was wir entwickeln, das halte ich für sehr sinnvoll und wichtig. Mhm. Ja. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich sehe eine Möglichkeit, dass das passieren kann.
Mhm. Ja. Welche?
Ich glaube schon, dass es ein großes Verständnis dafür gibt, in unterschiedlichen politischen Lagern, dafür, dass das recht gefährlich ist, was entwickelt wird. Und also, ich glaube, dass China... Also wir haben im Westen oft die Idee, dass China einfach das komplett frei machen wird und einfach die krasseste KI entwickeln wird, aber das chinesische System würde ja auch kollabieren, würden die eine Superintelligenz bauen. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr verschobene Vorstellung davon haben, wie China funktioniert und wie Macht in China funktioniert und dass es kein großes Interesse daran gibt, Systeme zu bauen, die einzelne Personen extrem ermächtigen können oder alle Einzelpersonen extrem ermächtigen können. Also genau, ich kenne mich da auch nicht wahnsinnig gut aus, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die hohe Führungspersonen in Regierungen auch unterstützen und auch mit innerer Arbeit unterstützen. Und da sind Menschen an vielen Stellen sich sehr bewusst auch dem, was da passiert. Und genau, ich glaube, dass das Gleiche gilt auch in Amerika, das Gleiche gilt auch in Indien und in Israel und an anderen Plätzen, dass es die Möglichkeit gibt, neben sehr unterschiedlichen politischen Vorstellungen, dass wir uns schon da treffen könnten, hey, das ist gefährlich. Nur an der Stelle geht es eben nicht, wo alle denken, sie müssen gegen den anderen gewinnen. Das ist ja das Problem an Spieltheorie. Dann werden wir einfach alles draufwerfen und dann wird das halt nochmal exponentiell viel gefährlicher und das ist das, was wir gerade sehen. Mhm. Und ich glaube einfach an den Möglichkeitsraum, dass es auch anders geht. Auch in der jetzigen politischen Situation.
Ja. Mhm. Ich glaube, was du ansprichst, ist wahrscheinlich sowas, also dass ja irgendwie das System ist so komplex, dass es im Grunde ja nur noch selbstreferenziell überlegen kann, wie es sich in quasi selber, und wenn ich jetzt sage reguliert, ganz bewusst nicht kontrolliert, vielleicht auch, aber dass es eben nicht mehr diese Vorstellung gibt, kann es jetzt da den, die oder weiß ich nicht, einen geben, die das jetzt irgendwie machen. Ich glaube aber auch, und weil das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt mal, du hast vorhin den Vergleich, so Entwicklung, Atomwaffen und KI, ja, wahrscheinlich ist so, weil bei Atomwaffen, bei den Mechaniken noch, es gab diese beiden Pole und die haben sich sozusagen gegenseitig aufgehoben über Abschreckung, dass einfach nur klar war, okay, wenn der eine anfängt und der andere mitmacht, dann ist halt einfach vorbei. So, das ist irgendwie, das war quasi so der Punkt, der es irgendwie gehalten hat. Ja. Ne? Und jetzt haben wir, und das ist wahrscheinlich auch irgendwie so gerade nochmal der Gedanke, der irgendwie auf der einen Seite natürlich total Angst machen kann, auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch das Einzige ist, wo wir fast darauf vertrauen können, wie du schon sagst, spieltheoretisch oder eben überhaupt, dass komplexe Systeme immer nur selbstreferenziell irgendwas irgendwann mal machen und irgendwo auftaucht. Und wenn es im Grunde, wie du nämlich auch sagst, die alleine Bewusstwerdung von auch selbst von autokratischen Systemen, um das jetzt mal so zu beschreiben, irgendwann so eine Redline hat, also wo das System selber so eine Dynamik entwickelt und kippt, wo die dann auch sagen, nee, das wollen wir auch nicht, und automatisch damit im Grunde die Entwicklung wieder limitiert. Ne? Und deswegen ist ja vielleicht sogar genau der Blick auf den, über den Atlantik, auf die andere Seite, vielleicht sogar noch wichtiger an der Stelle manchmal, weil wenn da dann Menschen an neuralgischen Positionen sitzen, also jetzt den klassischen Positionen der Macht, und dann Zugang zu bekommen zu so einem, dann könnte wahrscheinlich eine ganz andere, in Anführungszeichen, Gefahr davon ausgehen. Ne? So verstehe ich das jetzt auch gerade. Und da jetzt eher so mit der Hoffnung verbunden, dass diese dann doch irgendwie noch Teile der offenen Gesellschaft doch wieder anfangen, das Ding irgendwie, ich weiß nicht, einzufangen und wieder zu regulieren, um das jetzt mal etwas neutraler zu beschreiben. Ne? Also so verstehe ich das.
Ja, ich fand dieses Beispiel, ich war auf dem Summit in Paris, auf dem AI Summit oder in der Zeit in Paris und auf vielen Veranstaltungen, und da war ich auf einer Veranstaltung, wo auch Max Tegmark war, von dem du vorhin schon geredet hast, und da waren Ärzte, und es ging um so einen medizinischen Kontext, und das ist ja da genau das Gleiche. Also wir entwickeln ja auch einfach nicht, also gerade bei Virussachen, wir könnten ja noch viel mehr Viren entwickeln und Sachen. Da gibt's ja totale Einschränkungen, und für uns macht das ja total Sinn, dass wir sagen, hey, ein so ein Virus kann einfach unfassbare Folgen haben, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir schieben da einen Riegel davor, weil das für uns alle nicht gut ist. Und ich glaube, wie gesagt, also es gibt die Möglichkeit, da zusammenzukommen und zu regulieren weltweit ja schon. Also das ist ja da, und das passiert ja auch regelmäßig. Also das ist ja nicht, das ist einmal, und wir haben ja schon die Vereinbarung, dass wir nicht, dass wir das nicht entwickeln. Ich glaube, da gibt's viele, viele Wege, die schon vorgebaut sind, die nur genutzt werden können. Und auch, also auch in der Trump-Regierung gibt's ja Leute, die sich dessen, der Risiken sehr bewusst sind. Also ich meine, Elon ist deutlich eher auf der Seite der Duma für einen sehr, sehr langen Zeitraum gewesen. Was ja viele gar nicht glauben können, wenn sie sonst mitbekommen, wie er sich auf bestimmte Sachen bezieht. Aber der hat schon ganz, ganz lang davor gewarnt und vor den existenziellen Risiken gewarnt und meint auch, dass es seine größte Angst überhaupt ist. Er beschreibt ja, dass ganz viel seiner Bewegung aus SpaceX und auf einen anderen Planeten kommen auch und Neuralink eigentlich ist, weil er glaubt, dass uns KI sonst abschaffen wird. Ja.
Stimmt. Vielleicht ist das ja sein Antreiber, dass der eigentlich nur total Schiss hat und deswegen gedacht hat, okay, ich muss einfach das ganze Ding anfangen, versuchen mit zu kontrollieren, ganz vorne. Nur dann kann ich mit meiner eigenen Angst umgehen. Naja, das ist ja, wäre ja schon fast eine, vielleicht jetzt eine naiv-kindliche Vorstellung, aber irgendwie fast eine ganz schöne. Und was ich aber vorher nochmal rausgehört habe, und da merke ich zum Beispiel, wenn ich dir zuhöre, und jetzt hast du ja auch nochmal von diesem AI-Summit erzählt, vielleicht ist das ja tatsächlich die Hoffnung, die wir haben dürfen, sollen, dass es immer irgendwie doch noch eine letzte, wie so eine Art Instanz in jedem Menschen gibt, zu sagen, mache ich das jetzt gerade eben und mache das auch irgendwie, ne, so dynamisch zugänglich, dass da irgendwas ganz eben mit passieren kann, dass wir uns selber abschaffen, oder gibt's wirklich diese letzte Redline, die eben, und da fand ich jetzt den Virenvergleich mit dir irgendwie, von denen du gebracht hast, irgendwie tatsächlich auch noch ganz hilfreich. Weil unterhalb gibt's alle ideologischen Missverständnisse, Weltanschauungen und so weiter, und offensichtlich gibt's da eben eine Ebene darüber, wo alle sagen, hör mal, jetzt mal beyond ideology und sonst irgendwas, das machen wir nicht. Und das irgendwie könnte fast ja, also zumindest in mir gerade so, dann hoffe ich da mal, dann richte ich mich daran aus, dass das irgendwie so ist. Schau da drauf. Ja. Und finde das jetzt irgendwie auch irgendwie, also wenn ich jetzt so kopfmäßig oder nochmal so ein bisschen rekapituliere, wie wir da hingekommen sind, finde ich das irgendwie gerade eine ganz schöne Art von Schlussplädoyer. Vielleicht uns beide mit dieser Hoffnung, die wir jetzt teilen, weil du sie mir gerade gegeben hast, einfach mal im Raum stehen lassen. Und genau, stell dir natürlich doch die Frage, hast du noch irgendwas, was du der Welt völlig pathetisch mitgeben möchtest? Oder ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und fand das super spannend.
Ja. Ja, ich mag noch eine Sache mitgeben, einfach die Einladung an alle Menschen, wenn sie KI benutzen, zu schauen, was das wirklich in ihnen auslöst und mit ihnen macht. Und Ja, vielleicht auch vielleicht gibt es da auch was drin, wo es ein Spiel drin geben kann. Was lässt mich daran lebendiger fühlen? Was lässt mich daran unlebendiger fühlen und sicher? Und ja, finde ich irgendwie so einen kleinen Spielimpuls mit reinzugeben. Vielen Dank dir. Ich fand es super spannend und schön, mit dir zu quatschen. Ja.
Dem jetzt nichts hinzuzufügen, ich danke dir. Und guten Flug nach San Francisco morgen.
Dankeschön.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.